Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts.
Hallo meine lieben We Are The Night Podcast-Freunde. Mein Name ist Felix Kröcher und heute darf ich euch zur 75. Folge begrüßen. Selbstverständlich bin ich auch nicht allein, sondern ich darf wieder einen tollen Gast begrüßen. Dieser ist seit vielen Jahren im Nachtleben aktiv, als DJ, Produzent und Labelbetreiber. Unter anderem steht er sogar mit dem Filmorchester Babelsberg auf der Bühne. Ich werde ihn gleich mal fragen, wie Techno und so ein großes Orchester in Einklang zu bringen sind. Ich stelle mir das nämlich sehr schwer vor. Und natürlich habe ich auch weiter Fragen an ihn. Deshalb lasst uns keine Zeit verlieren. Mein Gast ist heute Andreas Henneberg und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
We are the night mit Felix Kröcher.
Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schwepps. Let's Schwepps, das Original.
Hallo Andreas.
Hallo Felix.
Ja, schön, dich im We Are The Night Podcast begrüßen zu dürfen. Danke für deine Zeit.
Ja, ey, schön, dass das mal geklappt hat, Mann. Ey, wir tingeln schon so lange durch die Techno-Welt hier in Deutschland und haben es noch nie geschafft, uns mal zu unterhalten.
Ja, also es wird mal Zeit, dass wir miteinander sprechen. Und das findet jetzt statt.
Genau, sehr schön, sehr schön. Grüße nach Mannheim hier aus Berlin, aus einem schönen sonnigen, aus meinem Hochtemperaturstudio Dachgeschoss.
Woo. Wir haben ja auch ein Studio, das Hauptstadtstudio in Berlin, Sunshine Live. Ja. Warst du da schon mal zu Gast?
Ja, ganz oft.
Ah, super Studio. Super.
Die machen da immer so Mix-Sessions über Weihnachten, Silvester und so. Und
richtig.
Na, einen Agentur-Showcase vor nicht allzu langer Zeit auch mal im Hauptstadtstudio.
Mhm. Ja, ist ein schönes Studio.
Ja, ist ein schönes Studio und super, super Crew auf jeden Fall.
Ja, absolut. Andreas, ich bin ein ganz großer Fan deiner Musik und deiner Produktion. So schön ist es jetzt, dass wir gleich zu Beginn, würde ich jetzt gleich dich mal fragen, wie ging das bei dir so los? Was war so die Initialzündung für dich, zu sagen, ich werde Produzent, ich werde DJ? Ist ein bisschen einfach gesagt oder formuliert, aber wie ging es los?
Naja, weißt du, also gleich mal eingangs, ich bin Kind aus dem Osten. Ne? Ich komme aus Ost-Berlin. Die Mauer fiel, da war ich, lass mich kurz überlegen, 11. oder so, ne? Bin schon ein bisschen älter, 79er Baujahr.
Oh ja.
Und meine ganze Verwandtschaft, die wir so in unserer Familie hatten, die wohnten alle in West-Berlin drüben, ne? So. Und kaum war die Mauer weg, haben meine ganzen Cousins und Cousinen drüben mich equipped mit Computern, mit irgendwelchen Ataris und was es halt damals so gab. Und auf einem von diesen, von so einem Atari, den ich damals bekommen habe, war so eine Version 1.0 von Steinberg Cubase drauf. So ein Musikprogramm. Und echt das Ding irgendwie ist ja, was ist das denn? Hab angefangen damit irgendwie so ein paar Beats zu basteln, ne? Auf 8-Bit richtig schlimm. Und gleichzeitig brach dann so Anfang der 90er hier auch in Berlin diese Underground-Techno und Elektrowelle los mit, keine Ahnung, wie sie alle hießen, da Westbam, Tanit. Und von Holland kam dieser Thunderdome, Terrordrome-Kram irgendwie hier reingespült.
Ich kenn's noch,
ja. Und das war ja damals komplett neu. Das gab's ja alles nicht. Elektronische Musik, eine durchhämmernde Kickdrum. Wie geil ist das denn? Also mehr hat's gar nicht gebraucht. Das hat mich so mitgenommen damals, weil die Mittel waren ja auch, zum Musikmachen waren ja auch so beschränkt. Du hast irgendwie eine Drum-Machine gehabt, die hat wahnsinnig viel Geld gekostet und irgendwie so einen alten Mixer, der nur gerauscht hat und damit hat man irgendwie versucht, Beats zu machen. Aber alle haben es ja so gemacht, weil keiner konnte sich ein 100.000-Euro-Studio leisten. Genau, so hat das angefangen, irgendwie Stück für Stück mit meiner Lehrgeldkohle damals oder was man irgendwie so liegen hatte, so ein bisschen Equipment gekauft, was unfassbar teuer war und angefangen, Beats zu basteln. Irgendwann dann mal Plattenspieler gekauft, Schallplatten gekauft und natürlich hier in Berlin, wo man ja irgendwie an der Quelle damals saß, auch zu Raves gegangen natürlich und rein in den Tresor, jeden Mittwoch, New Faces, bla. Und irgendwann dann auch mal den ersten Gig im Tresor gehabt, das ist 95, 96 oder so bei New Faces und Wahnsinn. Und dann ging das los, es war einfach nicht mehr zu halten dann. Ne?
Dein erster Gig war im Tresor?
Naja, der erste richtige ernstzunehmende Club-Gig war im Tresor, ja. Geil. Ich war auch Resident dann 5 Jahre lang im Tresor oder so.
Wow.
Aber erst später, 2009 bis 2012, 2013 war hier, am neuen Tresor dann schon.
Richtig geil.
Da wurde ich dann Resident. Aber am alten, das war so meine Homebase damals und ab und zu mal gespielt. Da fing das an und dann, meine Eltern hatten mich gut supportet noch. Ich hatte damals, wie alt war ich, 14, 15, 16, habe hier noch im Elternhaus gewohnt, hatte so mein Zimmer, was eigentlich nur aus so Studio, selbst gebastelten Lautsprechern und so einem Zeug bestand. Und die mussten da durch, ne? Und die haben das irgendwie aber auch zugelassen und haben das so als Hobby gesehen, was es ja auch eigentlich immer noch ist, wenn man es genau nennt. Genau, und haben das so ein bisschen supported, Gott sei Dank.
Ja,
und ich hatte von meiner ganzen Familie null musikalischen Background. Einfach, ich hatte dieses Neue und diese Musik einfach gecatcht. Dann war die Love Parade in Berlin Mitte der 90er und das war alles, kam alles so auf einmal über mich rübergerollt. Und seitdem liebe ich das und seitdem mache ich das und bin da auch nie wieder weggekommen von.
Ja, auch zu dieser We Are The Night Podcast-Folge habe ich Schwepps als Partner, die mich regelmäßig mit tollen Trinkrezepten versorgen. Diese gebe ich sehr gerne an euch weiter, denn was passt besser zu den aktuellen heißen Sommerabenden als der Trinkklassiker Mojito? Der geht nun auch super schnell einfach zu mixen mit Schwepps Virgin Mojito. Ob pur als erfrischende alkoholfreie Limonade oder Mix mit Rum als klassischer Mojito. Schwepps Virgin Mojito schmeckt nach Sommer und garantiert besondere Urlaubsstimmung. Für weitere Trinkinspiration schaut mal in der Mixopedia auf schwepps.de vorbei. Dort findet ihr eine riesige Auswahl an Trinkrezepten für jeden Geschmack. Und nun wünsche ich euch weiterhin gute Unterhaltung mit dieser Folge des We Are The Night Podcast. Ja, auch Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat bei dir, weil ich bin in der Vorbereitung bin ich drauf gestoßen, was ich sehr interessant finde. Du arbeitest mit dem Filmorchester Babelsberg zusammen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also Techno in Kombination mit einem Orchester zu vereinen, das glaube ich ist nicht ganz so einfach. Wie kam es eigentlich dazu?
Ja, genau. Ich mache ganz viele, wie kann ich das erklären? Also mittlerweile bin ich ein Musiker. Ich mache alles. Ich mache Pop, ich mache Jazz, ich mache Klassik, ich mache elektronische Musik. Techno bockt natürlich am meisten. Aber ich habe einfach den Drang, mich irgendwie in alle Richtungen ausdrücken zu wollen. Und 2016 hatte ich so eine Messe jemanden kennengelernt, Frau Dr. Volkwein, die ihr Leben lang mit Orchestern zusammenarbeitet, aber ihre Doktorarbeit vor, lass mich überlegen, 30 Jahren über Techno geschrieben hat. Das war tatsächlich das erste Sach- und Fachbuch über Techno, was sie geschrieben hat. Super interessant. Und sie hat sich irgendwie, wollte sich zur Aufgabe machen, halt diese Techno mit dieser klassischen Welt zu verbinden. Und wir sind uns über den Weg gelaufen und haben gesagt, so, ey, komm, wir machen das jetzt. Und seitdem machen wir das. Erste Konzert war 2017 tatsächlich bei euch in Mannheim im Nationaltheater. Riesenshow. Und seitdem mache ich das so 2-3 Mal im Jahr mit verschiedensten Orchestern eigentlich weltweit. Hauptsächlich in Europa oder Deutschland. In Kiel, in dieser Wunderino Arena da und in Rostock ganz oft. Und unter anderem halt auch ein Babelsberger Filmorchester im Nikolaisaal in Potsdam. Und das ist quasi so ein Best-of meiner Henneberg-Produktion der letzten, keine Ahnung, 25 Jahre. Schreiben wir quasi komplett aufs Orchester um. Und ich stehe bloß noch da und spiele quasi live die Sachen, die ein Orchester wirklich nicht umsetzen kann. Also die Synths, die fetten Mood-Bässe oder so, die synthetischen Sachen. Aber den Großteil übernimmt tatsächlich ein Orchester.
Wahnsinn.
Ja, Pianisten dabei und einen der besten Schlagzeuger Europas tatsächlich, den Jan Pfennig, Nummer 1 Drum and Bass Schlagzeuger, Sticks on Speed sein Artist Name. Und der sitzt tatsächlich 90 bis 120 Minuten neben mir und hämmert wie eine Maschine meine Beats durch.
Wahnsinn.
Genau, das ist ganz geil. Das ist natürlich extrem viel Arbeit, aber es ist halt so, Mann, das ist so, weiß ich, glaube von jedem Musiker so einen Kindheitstraum, mal seine Mucke mit dem Orchester spielen zu können.
Aber ich glaube, da steckt so eine unfassbar wahnsinnig lange Vorbereitungszeit.
Ja, so eine Vorproduktion, weißt du, 1-2 Jahre brauchst du für so eine Show. Boah. Zum Vorproduzieren und dann änderst du ja auch ständig irgendwie was und machst und tust. Aber das ist ein Herzensprojekt, weißt du, das kannst du nicht monetär irgendwie aufwiegen mit Kohle oder sowas, vergiss es. Die Produktion von so einer Show ist so um die 120 bis 150.000 Euro. Die Ticketeinnahmen, wenn da lass da vielleicht 800 Leute kommen, die decken nicht mal diese Kosten. Es geht nur mit Fördergeldern und das ist überhaupt möglich zu machen. So ein Nationaltheater in Mannheim zum Beispiel, da passen 1.500 Leute rein. Das ist einer der größten Säle, glaube ich, in Deutschland. Die haben nicht mal eine PA da drin stehen. Da steht keine Anlage, da stehen keine Lautsprecher drin. So was? Du musst das komplette Nationaltheater mit Subwoofern, mit Lautsprechern, Equipment, alles da rein. Du musst einen riesen Mischpult an den Ende des Saales stellen, 100 Mikrofone etwa. Also jetzt, keine Ahnung, 200 Kilometer Kabel durchs Nationaltheater ziehen. Mikrofone an jedes Instrument, Klickverteilung, Monitoring. Das ist der absolute Wahnsinn, so die Produktion. Und brauchst halt auch irgendwie 3-4 Tage oder 5 Tage im Worst Case, um dieses Nationaltheater so umzubauen, dass du so eine Show spielen kannst. Plus Proben, Soundchecks und so weiter. Heißt also, die können da irgendwie 5 Tage kein Programm fahren und so weiter und so fort. So musst du dir das vorstellen. Also das ist eine Riesenproduktion.
Stehen da jetzt demnächst neue Termine an oder kann man sich das irgendwo vielleicht auch nochmal abrufen?
Genau, also guck mal bei YouTube, da findest du ganz viel, einfach Andreas Henneberg eingeben und die Show, die ich gespielt habe die letzten 7 Jahre, heißt Synth Happens. Also nicht Shit Happens, sondern Synth Happens, S-Y-N-T-H, genau. Aber die werden wir nicht mehr so oft spielen, vielleicht noch nächstes Jahr noch einmal, vielleicht in Rostock oben. Aber wir arbeiten mit Hochdruck oder ich arbeite mit Hochdruck mit meinem Arrangeur zusammen an einer neuen Show, die so ein komplett neu geschriebene Musik beinhaltet. Also wir schreiben gerade komplett von der Pike auf neue Mucke, um das dann mit Orchestern spielen zu können. Und diesmal auch ein bisschen modularer, dass wir auch mal mit einem kleinen 20-Mann-Orchester auf die Bühne gehen können. um mal auf dem Festival zu spielen und nicht nur mit so 70 Leuten voll symphonisch, das ist halt einfach zu teuer auf Dauer. Wenn wir es öfter mal spielen wollen, dann müssen wir es ein bisschen kleiner machen, um mal, keine Ahnung, auch mal auf dem Classic, ich wollte gerade Melt-Festival sagen, aber die gibt es ja nicht mehr.
Nee,
Keine
leider
Ahnung, auf dem
nicht.
Nature One von mir aus zu
Ja,
spielen oder.
da stehen ja noch einige an. Ja, ich
Genau.
finde es sehr interessant. Ja, halt mich auf dem Laufenden. Also ich wär da gerne mal dabei. Würde mir das ganz gerne mal anhören und anschauen.
Ja, das klingt ganz geil. Guck mal bei YouTube rein, da sind Mixmag hat vor 2 Jahren so eine Premiere davon mal gemacht. Da hatten wir in Rostock aufgezeichnet, das war mitten in Covid. Wir hatten nur 100 geladene Gäste in diesem Saal, die alle irgendwie 5 Meter auseinandersitzen mussten. So eine Wahnsinnsbeschränkung von damals. Und nur deswegen war Platz und auch Geld tatsächlich da für ein großes Kamerateam mit Kran und allem und dran und einer vernünftigen Audioaufzeichnung. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ja.
Andreas, du hast, das darf man wohl so sagen, unzählige Gigs gespielt, bist mehrfach um die Welt geflogen, hast viel erlebt. Der Podcast lebt in diesem Sinne genau von solchen Geschichten. Lass uns mal zum ersten über deine bisherigen Highlights sprechen und zum zweiten dann ganz
Ja.
gerne über verrückte Erlebnisse aus dem Nachtleben, von Reisen und ja, sie sind auch manchmal interessant. Vielleicht sollten wir aber jetzt mal mit Highlights aus deinem Produzenten- und DJ-Leben beginnen.
Wow, Highlights. Also Highlights, Gottes Willen. Highlights gibt es extrem viele. Also wir reisen ja alle wahnsinnig viel. Du kennst das. Und da passieren einfach super oft super verrückte und skurrile Sachen. Die sind nicht alle immer geil, ne? Aber einfach so schön und witzig drüber zu sprechen. Spielst eine Südamerika-Tour zum Beispiel. Und also früher wurde man ja noch bar bezahlt mit seiner Gage. Und dann kommst du da irgendwo aus dem Laden raus mit so einem Bündel Geld in der Tasche, gehst ins Hotel, pennst und nächsten Morgen packst du so wie die Tasche. Fährst zum Flughafen und gehst durch die Seku und so sitzt so ein Hund neben dir und guckt dich an und das ist dann halt der Drogenhund, ne? Und du hast ja, dann fällt dir irgendwann ein, oh Scheiße, du hast ja irgendwie ein Bündel Geld in deiner Tasche, wo wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viel Gramm Drogen wahrscheinlich durchgeflossen sind an dem Clubabend. Genau, und naja.
Ich finde das so lustig, weil ich hatte vor kurzem Matthias Kaden auch zu Gast und der hat fast ähnlich so eine Story erzählt. Und ich kann es ja auch nachvollziehen, habe das ja
Ja.
auch das ein oder andere Mal erlebt. Mir haben sie mal tatsächlich mit so einem spitzen Gegenstand, damals noch mit einer Schallplattentasche, haben sie mir mit so einem spitzen Gegenstand voll reingestochen. Oder kennst du die Sache, bevor du an den Flughafen gehst, so zwischen Gig und Flughafen, dass du nochmal komplett alle Taschen, die du dabei hast, nochmal durchsuchst?
Ja, dass da nichts reingefallen ist, meinst
Ja.
du? Ich muss mal erst mal gleich so zu meiner Verteidigung sagen. Ich bin, glaube ich, seit 2004 schon oder so komplett raus aus dem ganzen Game. Ich kiff nicht mal. Ich bin wirklich komplett so, gar keinen Bock mehr auf die Straße. Ich hatte eine wilde Jugend und das hat mir vollkommen ausgereicht. Deswegen bin ich da relativ nicht ganz so panisch. Wie so manche andere Kollegen, die erstmal ihre kompletten Jacken durchsuchen, wenn sie nach Thailand fliegen oder so. Ob da in irgendeiner Reißverschlusstasche vielleicht noch irgendwas drin ist. Nee, das ist nicht das Problem. Also tatsächlich ist es so, dass wir kein Bargeld mehr machen einfach, weil so das ist mir zweimal passiert und das reicht dann wirklich auch. Weißt du, wenn du in so eine Situation kommst und in manchen Ländern, da, du willst einfach diesen Beef da nicht haben und das kann auch richtig nach hinten losgehen. Ne?
Das braucht kein
Ja.
Mensch. Nee, nee.
Nee, das braucht kein Mensch, ne. Und generell diese Bargeldgeschichte, das war auch mal in, wer ist nix hier, Bashen oder so, auch mal ein osteuropäisches Land, ne, und sitzt da auf dem Flughafen, kommt so ein Typ, ne, der erkennt dich ja schon an dem typischen Rimowa-Koffer mit den Aufklebern drauf, so, komm mal mit. Ne? So, was hast du denn gemacht hier in dem Land? Ich so, naja, DJ, bla bla, ja, du hast ein großes Problem. Ich so, was habe ich denn für ein großes Problem? Naja, keine Ahnung, du jetzt irgendwo, kann in meinem Hotel Bescheid sagen müssen, dass ich DJ bin oder irgend so ein Mist. Und irgendwie dann so nach einer halben Stunde so, ja, ey, du bist jetzt wirklich langsam los zu meinem Flugzeug. Ja, weißt du, ich habe 4 Kinder, große Probleme, hast du? Also, er wollte halt Geld, ne?
Ja.
So, und ja, mein Flieger war dann weg und genau in dem Moment, wo der Flieger abgehoben war, hat er mich dann aus seinem Büro rausgeschmissen. Also,
Hast
Spaß.
du den Flieger verpasst?
Ja, dann gleich den Flieger verpasst.
Nein, nein.
Genau, es ist halt so ein Game, ne? Also die setzen ja drauf, du willst den Flieger kriegen, so, ne, dann gib mir einfach mal einen Fuffi rüber oder einen Huni und das sind so die Länder, die funktionieren einfach so, ne? Und jetzt am Ende, klar, es ist erstmal Mist so, aber am Ende lacht man halt drüber und sind so Geschichten, die man gerne erzählt, wie jetzt zum Beispiel gerade.
Das stimmt.
Genau.
Das sind auch so
Und
Geschichten, die man nie vergessen wird.
ja, nee, vergisst man auch nicht. Es ist halt einfach wie auch super witzig und bestätigen ja auch einfach so viele Klischees, was? So diese Stories. Ach Gott, oder andere witzige Stories. Naja, weißt du, du hast immer irgendwie verrückte Leute dabei. Und wir sind im Nachtleben und sind immer alle Verrückten draußen und da passieren einfach auch witzige Sachen und witzige Begegnungen und Gott, da kann man so viel, eigentlich so viel erzählen, das würde ja, glaube ich, einen Rahmen sprengen.
Ach, ich nehme gerne Geschichten. Gerne.
Genau, ja. Es gibt auch so eine Geschichte, die habe ich eigentlich immer gerne erzählt, weil das war so meine absolut verrückteste Sache. Mittlerweile leider erzähle ich sie nicht mehr so gerne und wirst gleich verstehen, warum. Ich habe, lass mich kurz überlegen, 10 Jahre lang oder so super oft in Israel gespielt. Also ganz, 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 ganz oft. Hatte dann einen großen Freundeskreis, so haben immer noch natürlich. Irgendwann wurde das weniger, einfach weil die Musikrichtungen sich da geändert haben. Und ich habe ganz oft auch auf Festivals gespielt, unter anderem auch auf dem, was gerade vor einem Jahr in den Schlagzeilen war in Israel. Weil auf diesem Psytrance-Festival nähe dem Gazastreifen gab es halt auch einen Techno-Floor, ne? Oder beziehungsweise Sonntag war so der Techno-Tag auf dem Festival. Und generell war das auch vor 10 Jahren schon so oder vor 8, 9 Jahren so, dass große Menschenansammlungen einfach nicht gerne gesehen waren, vor allem nicht in der Region, ne? Und du hast da auch nie eine Genehmigung für bekommen, deswegen waren die Art von Festivals da drüben eigentlich nie wirklich so richtig legal. So, es war immer so ein bisschen in der Grauzone. Und genau, ich sollte spielen und saß da so auf meinem Alukoffer, so unter so einem kleinen Bäumchen, so neben der Bühne. Und plötzlich kommt da irgendwie der Veranstalter angerannt, den ich auch schon ziemlich lange kannte. Und ich so, ey, nimm den Koffer und renne so schnell, wie du kannst. So. Also, hä? Also, alles cool, hier ein normales Festival, wieso soll ich losrennen? So, eine Minute später kam der nochmal, schrie mich an mit fast platzenden Adern an seiner Stirn. Ich so, rennen. Ich so, Mann, ey. Den Koffer genommen, irgendwie 3 Bäume weiter, hab mich da hingesetzt. Auf einmal hast du gesehen, wie so von allen Seiten irgendwie so Staubwolken, da kam die israelische Armee und hat dieses Festival gestürmt,
Du
ne?
Scheiße.
Genau. Also, und hat so wirklich alle Leute, die irgendwie nach irgendwas Verantwortlichem aussahen, den DJ, die Leute hinter der Bar oder Securities, einfach alle erstmal mitgenommen, so. Ne? Haben alles kurz und klein gekloppt, alle Kabel durchgeschnitten, die Player mitgenommen, was die Boxen kaputt gemacht. Und so eine halbe Stunde später waren die einfach weg, ne, und haben alle irgendwie mitgenommen, die nachher verantwortlich mal aussahen. Ich saß da immer noch auf meinem Alukoffer unter diesem Baum und hab dieses Szenario angeguckt, dachte mir so, holy shit. Die haben einfach alle erstmal mitgenommen, um den einen Verantwortlichen zu finden, der das Ding organisiert, ne? So, weil den hätten sie wahrscheinlich lebenslang hinter Gittern gebracht, so. Und der konnte aber irgendwie fliehen oder irgendwas, keine Ahnung. Und ich saß nur da und habe mir irgendjemanden gesucht, der mich dann mit seinem Autochen da wieder zu meinem kleinen Hotel fahren konnte, was einfach so ein kleines Hostel irgendwo hinter einer Tankstelle war, keine Ahnung. Und dann da war so ein paar andere Freunde aus Tel Aviv kontaktiert, ob die mich da irgendwie abholen könnten, weil ich irgendwie auch einen Flieger wieder nach Hause hatte nächsten Morgen. Und Gott sei Dank jemand erreicht, der mich dann abgeholt hat. Und in der Zeit, wo ich da gewartet habe, ist ja so 2 Stunden weg von Tel Aviv in etwa, klopfte irgendwann an meine kleine Hostel Tür, wo natürlich kein Spion drin war. Ich so, oh Scheiße, ey. Diese Tür auf. Ist ja so ein Typ vor mir, komplett mit verbundenen Händen, Blut überströmt die Sicht, so blutige Hände, alles so und gibt mir so zitternd und so einen Briefumschlag in die Hand, macht irgendwelche wilden Gesten und rennt wieder weg. So, ich so, oh Mann, Alter, was ist hier los? So. Und da waren irgendwie so israelische Schekel drin, meine Gage, so halb blutig alles. Das war irgendwie der Bruder vom Veranstalter, wie ich später herausgefunden habe. Genau. Also ich bin dann einfach wieder raus nach Tel Aviv und bin auch wieder heil nach Hause geflogen. Der eigentliche Veranstalter, der ist ausgewandert in die USA geflohen, weil den hätten die wirklich da sein Leben lang irgendwie in den Knast gesteckt für das Ding. Und der ist, glaube ich, immer noch in den USA. Der ist in LA jetzt und ist Schlagzeuger. Ziemlich bekannter und berühmter sogar. Genau,
Das
aber wie gesagt, die Geschichte war so wild einfach, weil wenn man das nicht kennt, so, ne, und keine Ahnung, was passiert und also verrückt einfach.
also
Super gut ausgegangen,
ja.
nichts passiert. Da wurde auch keiner verletzt oder so, alles gut, alles sind aus dem Gefängnis raus, alles irgendwie wieder okay. Aber einfach total verrückte Geschichte. Und die wird einfach für mich persönlich noch verrückter durch die Geschichte, die jetzt gerade vor einem Jahr da passiert ist. Was? Also weil es natürlich was völlig anderes, aber es war letztendlich das gleiche Festival. Oder beziehungsweise an dem gleichen Ort. Ne? Und da schluckt man dann schon ein bisschen.
Ich habe jetzt hier in dem Podcast schon viele heftige Geschichten gehört, aber die gehört auf jeden Fall auf Platz 1.
Ja, die klingt aber nur heftig. Die war in dem Moment eigentlich nicht so heftig. Da war die Geschichte mit dem Drogenhund, der neben dir sitzt, heftiger, weißt du? In dem Moment. Ah, die klingt einfach nur scheiße, aber du sitzt auf dem Koffer an einem Baum und guckst, wie eine Polizei ein Festival stürmt, alles kurz und klein hämmert und wieder mitnimmt. Das hätte dir auch hier passieren können. So was passiert in Bayern, glaube ich, auch ab und zu mal. Ne?
Ja.
Genau. Nur mit dem Hintergrund, was jetzt da vor einem Jahr passiert ist, wird die Geschichte einfach nochmal doppelt so heftig.
Das stimmt. Das stimmt
Weißt du?
allerdings,
Also,
ja.
genau. Vorher war es einfach nur eine witzige Anekdote, so. Aber genau.
Schlimme, schlimme Sache, ganz schlimm.
Ja.
Aber da merkt man, es ist ja auch teilweise sehr anstrengend, das Ganze. Und das nimmt einen ja auch mal mit. Wie ist es denn bei dir mit, brauchst du auch mal ein bisschen Abstand? Also bei mir ist es zumindest so, ich brauche dann auch manchmal so einen Spaziergang. Einfach für mich so allein. Also mehr brauche ich eigentlich gar nicht, um einfach mal den Kopf frei zu bekommen. Wie ist es bei dir? Hast du da irgendeinen
Ja.
Ausgleich?
Genau, ich mache das auf Festivals meistens so mitten im Set, mache ich kurz die Mucke aus, mache so eine Viertelstunde Spaziergang. Ja. Dann können alle mal pinkeln und sich was zu trinken holen und dann geht's weiter. Natürlich, also guck mal, wir sind ja auch nicht mehr 20.
Knapp.
Also ich jedenfalls nicht, du schon.
Ja,
So Mitte 20 bist du, ne?
natürlich.
Genau, aber ich nicht mehr. Und natürlich brauche ich auch meine Auszeit. Und die nehme ich mir auch. Also bei mir war das so, egal. Ich mache das jetzt seit Mitte der 90er und habe das bis 2010 neben einem normalen 40, 45-Stunden-Job gemacht. Na, also bin normal arbeiten gegangen so und Tech-Unternehmen hier in Berlin und hatte noch ein Abendstudium zwischendurch laufen und den ganzen Kram so und am Wochenende halt auf Tour und abends in der Woche irgendwie noch im Studio. Und da war auch nicht nur Musik machen, sondern ich habe 2001 so einen Mix- und Mastering-Service gegründet, den ich immer noch mache. Hen Mountain heißt das Ding. Und mache halt Audio-Mastering und Mixing ganz viel. Ne? Und so Vorbereitung für Presswerke, Vinyl-Master und den ganzen Kram, mittlerweile Dolby Atmos. Das war früher einfach so ein krasser Job, sondern der überhaupt nicht kreativ war auch. Bin irgendwie aus dem Büro gekommen, ins Studio, habe 2, 3 Stunden Masterings gemacht und danach noch irgendwie versucht, ein bisschen kreativ Musik zu machen und am Wochenende auf Tour. So, und das ging so 10 Jahre irgendwie und wurde immer krasser, weil das Touren auch krasser wurde. Ne? Dann kam Ausland dazu, dann bist du irgendwie nach Amerika rüber und dahin und hierhin und dann Montag irgendwie wieder im Büro zu sitzen, war halt so, dass du manchmal früh um 6 gelandet bist, Montag, und kurz nach Hause duschen, ab ins Büro. Also verrückt. Und hatte dann auch 2010 einen richtig heftigen Burnout Anfang des Jahres. Und den natürlich nicht ernst genommen, ne? Weil Burnout gab es ja damals noch nicht, 2010. Es war so, hä, was ist das denn? Und bin Ende des Jahres 2010 einfach nochmal komplett umgekippt, so, ne? Burnout mit Krankenhaus, voller Programm, weil ging nichts mehr so. Und genau, und habe daraufhin dann einfach auch meinen Job geschmissen, beziehungsweise habe mich da rausschmeißen lassen, hatte noch irgendwie 6 Jahre, krass, 6 Jahre, 6 Monate. Lohnvorzahlungen, konnte aber zu Hause bleiben, dann noch eine Abfindung und habe einfach die Zeit und die Kohle genutzt, um einfach mal ein halbes Jahr nichts zu machen. Und das war wirklich so notwendig, weil alle Shows abgesagt, alles einfach nur, um mal so ein bisschen zu grounden, sowas und zu gucken, okay, ist jetzt 2010, du machst das jetzt schon so lange, was machst du jetzt? Schmeißt du die Musikkarriere, weil es ja einfach super anstrengend, oder machst du so, weiß nicht, weiter und schmeißt deinen Job, ne? Und das Problem war dann nicht Problem, eigentlich ein großer Vorteil. Meine Mutter arbeitet als Steuerberaterin. So. Ne, und ist halt extrem bewusst, was so, weiß nicht, so Zahlen halt angeht. Und jemand so, ey, du hast einen guten Job, du verdienst richtig gut Geld, du bist versichert, alles cool, den kannst du doch nicht schmeißen, um jetzt deinem Hobby Musik nachzugehen. So, ne? Und ich so, ja, weil das ist eigentlich genau das, was ich möchte, Musik machen. Ja, aber du gibst dann sicheres Einkommen auf und so weiter, wie Eltern halt auch so sind noch, ne? Und ja, die Entscheidung fiel trotzdem auf die Musik irgendwie. Ich habe gesagt, mein Job, so tut mir leid, ich kann ihn nicht mehr machen, ich möchte das nicht, ich möchte jetzt Musik machen. Und am Ende die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben jemals getroffen habe, aber der Weg dahin, den Job zu schmeißen und sich auf Musik zu konzentrieren, ist einfach eine übelst krasse Nummer. Also,
Ja, da
ne?
gehört was dazu. Ja.
Ja,
Jede Menge
und
Mut.
ja, aber das war, glaube ich, nicht mal Mut, sondern einfach Verzweiflung, so, weißt du, in dem Punkt, weil durch die Burnouts und diesen, weiß nicht, die Situation damals, das habe ich alles auf meinen Job geschoben, weißt du, nicht auf meine Musik, weil für die Musik, die ich da gemacht habe, das war für mich immer noch der Ausgleich zu meinem Job, den ich gemacht habe. Die Summe am Ende war das, was mich halt komplett fertig gemacht hat, oder diesen Workload. Und die Lösung war, okay, dieses Studio, was ich mir hier 96 schon gebaut habe, bei meinen Eltern meine Eltern haben ein Haus hier im Süden von Berlin. Da ist so ganz viel Nebengelass, wo die in den 30er, 40er Jahren, 50er Jahren, nee, 30er, 40er Jahren war Krieg, danach 50er Jahren, haben die so LKWs repariert hier auf dem Grundstück. Und da hatten die so riesengroße Garagen und da drüber waren so riesen Büroräume, die alle leer standen. Und die habe ich mir damals zum Studio ausgebaut. Da sind sie übrigens immer noch jetzt gerade drin, wo wir uns unterhalten, 25 Jahre später. Genau. Und diese Zeit damals hatte ich mir genommen, diese Auszeit, um mein Studio komplett neu zu bauen. Ich hatte alles hier rausgerissen, dann neuen Fußboden rein, neue Wände rein, so ein 50 Quadratmeter großer Regieraum, den schön trocken gemacht und akustisch optimiert und alles. Und irgendwie einfach handgewerkt. Ich habe ein halbes Jahr lang Handwerk betrieben und habe mir ein Studio gebaut. Mit Tischen selber gebaut und Wagen und hin und her und bla. Viel Abfindung genommen und in irgendwelches Equipment investiert. Und habe gesagt, so, jetzt fange ich an, richtig professionell Musik zu machen. Also ich habe es vorher schon gemacht, aber das war ja so der Startschuss für mich, so jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und dann, genau, seitdem mache ich das und baue mir immer noch tatsächlich viele Pausen ein. Ja, die müssen auch sein. Mal einen Monat raus zum einfach Snowboarden irgendwo in Norwegen oder irgend so ein Mist, weil sonst dreht man durch, ne?
Ja, ich glaube, man braucht das, um auch kreativ zu sein.
Ja, zum Kreativsein auf jeden Fall auch. Ja. Und halt diese Partyleben, das klingt ja erstmal gut, ne? Aber viel mit Party ist da ja nicht mehr. Also wenn du jedes Wochenende 2 oder 3 Mal auf irgendwelchen Clubs oder Festivals bist, ne? So, dann hast du ja irgendwann auch nicht mehr so richtig Bock, immer Party zu machen. Also A, bist du ja dann erstmal kaputt nach so einem 3-Gig-Wochenende. Und stell dir vor, du machst dann noch Party. Und dann machst du das vielleicht ein paar Mal, aber irgendwann hast du dann so, siehst du dann auch irgendwann ein, so kann es nicht weitergehen. Und dann machst du das einfach auch nicht mehr.
Irgendwann
Ne? Dann bist du
kommt
eine
man an seine
Stunde vorher in
Grenzen.
einem Club. checkst den Vibe ab und bist eine halbe Stunde später aus dem Club aber auch wieder raus Richtung Hotel, weil du so viel wie möglich Schlaf bekommen willst, weil früh um 9 musst du schon wieder zum Flughafen. Holy shit. Und dann geht's weiter und dann irgendwie von da aus zum Auto, so ein Festival, weg vom Festival, den nächsten Zug oder Flieger wieder irgendwo anders hin. Und da bleibt kein Platz für Party so. Ne? Und dann kommst du ja auch nicht irgendwie Sonntagabend oder Montag wieder nach Hause und hast die ganze Woche zum Chillen. Ist ja nicht so. Weil jeder weiß, dass so eine DJ-Karriere irgendwie in kürzester Zeit wieder vorbei sein kann, wenn dich keiner mehr bucht oder keiner haben will. Also brauchst du einen Plan B. Ne? So, was bedeutet, für mich ist es mein Studiojob, den ich auch schon immer habe. Das ist mein Plan B. Wenn ich nicht mehr auf der Bühne stehe, sitze ich im Studio und arbeite von da aus. Und also da musst du ja auch machen und aufbauen. So, und dann jetzt Social Media wird einfach unfassbar viel arbeiten und die Steuererklärung, das misst du. Also eigentlich, das ist so ein 7-Tage-die-Woche-Job und da muss man einfach sich mal rausnehmen. So. Du hast ja nie Feierabend.
Finde ich schön, dass du das mal so auf den Punkt bringst.
Ja, können wir noch stundenlang weiter darüber philosophieren,
Ja,
ne?
ja.
Aber der macht ja nur Party und liegt die ganze Woche rum, ist halt leider überhaupt nicht so. Also nicht
Punkt.
ab dem Moment, wo du wirklich damit deinen Lebensunterhalt verdienen
Ja.
musst, weil dann wird es nämlich ernst und dann musst du gucken, dass du den Arsch an die Wand kriegst. Und dann wird es auf jeden Fall
Spannend.
anfangen.
Ja, aber lass uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. Arbeitest du an neuer Musik? Klar, gehe ich von aus. Und gibt es irgendwelche neue Projekte, worauf man sich freuen kann?
Ich weiß gar nicht, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Leute, die uns jetzt hier zuhören, mich gar nicht kennen. Also ich mach extrem viele unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Projektnamen, mit unterschiedlichen Musikrichtungen und so weiter. Mein bekanntestes ist wahrscheinlich Andreas Henneberg, mein Name. Genau, dann gibt es noch The Glitz. Das gibt es auch seit, keine Ahnung, 2005 machen wir das mit einem Kollegen aus Rostock zusammen, dem Daniel Nitsch. Sind wir als The Glitz unterwegs, haben, keine Ahnung, hunderte Platten gemacht. Und unter anderem unser zweites Album, was gerade lass mich kurz überlegen, vor 2 Monaten rauskam. Axen heißt das, Axen, The Glitz. Wir sind komplett neue Wege gegangen. Man kennt uns eigentlich so als House-Duo. Mit neuer Album ist eher so Funk, Soul, R&B, Hip-Hop, Trip-Hop, Pop. Das ist komplett anderes. Gibt natürlich auch Clubmixer dazu, logisch, weil wir aus dem Club-Kontext kommen. Aber es ist einfach mal was komplett anderes. Hat uns 5 Jahre gebraucht, die Produktion. Mit
Boah.
Gastmusikern, mit Sängerinnen, mit allen drum und dran. Zieht's euch mal rein. Das sind so die Musikmachen-Skills der letzten 20 Jahre, die da wirklich zusammengekommen sind. Also unglaublich stolz drauf. Geiles Album geworden, wie ich selber finde. Und genau, das kam gerade raus, The Glitz Axen. Dann mache ich noch ein anderes Projekt, das heißt Cass Candy. Gibt es auch seit 2009 schon. Das ist so ein bisschen Deep House, ein bisschen eher so lebensbejahende Sommermucke. Da gibt es auch eine neue Platte, die kommt tatsächlich in 2 Wochen raus. Grounded heißt sie. Was gibt's noch? Dann gibt's noch Henon. Henon ist mein Techno-Projekt. Gibt's auch schon seit 2007 oder so, 2008. Damals noch mit Stefan Bozin zusammen auf Herzblut und so ganz viel gemacht. Dann lag's eine Weile auf Eis und jetzt ist es so ein bisschen reanimiert mit Techno. So 140, 145 BPM, groovy Techno. Recht wenig melodiös, aber einfach groovy und auf die 12. Liebe ich ja. Ich liebe Techno zu spielen. Ich kaufe Techno, aber kann es halt als Andreas Henneberg nicht spielen. Und deswegen gibt es Henon. Genau. Da gibt es viele Sachen. Gibt es auch wahrscheinlich mal ein paar neue Releases demnächst. Mal gucken. Auf jeden Fall jetzt im September, Oktober im Sisyphos in der Hammerhalle gibt es nochmal den Henon live zu hören. Und dann natürlich ganz viele neue Klassikprojekte. Dieses neue Projekt, Arbeitsname Acousmatics, wo ich mit großen philharmonischen Orchestern neue Musik spiele. Genau. Aber die sind wir noch am Schreiben. Da gucken wir mal, dass wir noch Förderung für bekommen. Da soll es auch so ein bisschen interdisziplinäre Kunst geben. Da gibt es Tänzer und also Performance Art auf der Bühne. Wir wollen einen Live-Painter auf der Bühne haben, der hinter uns mit Farbe rumschmeißt. Solche Sachen. Also, genau.
Das
Also, es gibt
klingt,
viele Sachen, die super alle spannend sind
ja,
und ja.
klingt alles sehr interessant. Also,
Ja.
ich bin gespannt. Ich bin sehr
Und ich baue
gespannt.
mein Studio noch um nebenbei. Ich baue gerade
Ja.
neue Sidecars so für Equipment und reiße ja alles auseinander und baue alles neu und ja.
Hast ja sonst nichts zu tun.
Ja, das letzte Mal war 2010, was ich gerade erzählt habe. Und
Ja,
jetzt so
ja.
langsam, 14 Jahre später, also meiner Zeit hier wieder ein bisschen umzubauen, weil ich kann es nicht mehr sehen.
Ja, so sind Künstler,
Ja,
oder? So sind Künstler. Andreas,
genau.
eine
Ja.
allerletzte Frage habe ich jetzt noch an dich. Die stelle ich, das wissen die We Are the Night-Hörer auf jeden Fall, jeden meiner Gäste. Und da kommen sehr schöne Antworten zustande. Was bedeutet dir die Nacht im Allgemeinen, beziehungsweise das Nachtleben?
Alles, würde ich sagen. Deswegen machen wir den ganzen Scheiß hier, weißt du? Also um es mal kurz zu fassen, ich sitze hier im Studio, mache einen Track, Schließ die Augen und stell mir vor, ich stehe auf dem Dancefloor und tanze zu dem Ding, ne? Und stell mir vor, okay, an der Stelle musst du so biegen, damit du jetzt, ja, genau, um richtig abzugehen auf dem Dancefloor, muss genau das jetzt passieren und so weiter. So sitzt man ja im Studio und baut so einen Track. Und dann gehe ich in einen Club oder auf ein Festival ins Nachtleben und spiele diesen Track und sehe, dass genau das, was du hier im Studio so ausgemalt hast, genau so funktioniert. Ah, das ist alles so. Ist genau für dieses Gefühl mache ich den Scheiß und mache den auch immer noch und werde ihn wahrscheinlich auch noch lange machen.
Geil.
Das gibt mir das Nachleben.
Geil. Sehr schöne Antwort.
Ja.
Mein Lieber, das war's. Damit schließe ich meine illustre Fragerunde ab und bedanke mich für das schöne Gespräch.
Ach, schön. Da freue mich ja. Schön, bei euch gewesen zu sein, auch bei dir.
Endlich,
So.
endlich haben wir es geschafft.
Ja.
Würde mich aber natürlich freuen, wenn wir uns irgendwo wiedersehen und dann
Ja,
das
na klar.
Gespräch noch ein bisschen weiterhin so, ja, vertiefen.
Auf den nächsten High Five auf irgendeiner Festivalbühne.
Genau, so machen wir es. Danke für deine Zeit und ich wünsche dir bei all den Projekten, alles was ansteht, wünsche ich dir sehr viel Erfolg.
Dankeschön.
Und meine lieben We Are The Night Podcast-Freunde, aufgepasst. Gerne könnt ihr auch mal in der Sunshine Live App vorbeischauen. Da gibt es eine Vielzahl an ganz tollen Channels, darunter auch den Techno-Channel. Dort und auch jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr im Hauptprogramm von Sunshine Live können wir uns hören. Schaltet gerne ein, würde mich freuen. Und die nächste We Are The Night Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Felix Kröcher.
We Are The Night mit Felix Kröcher.
Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schwepps. Let's Schwepps, das Original.
Nein.